Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam Judas dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie: Wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwidern sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des Hohenpriesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Diese Begebenheit hier rund um die Gefangennahme lässt bereits ganz, ganz viel von dem erkennen, was kommen wird und wer dieser Jesus Christus ist. Und ich habe diese Verse ausgewählt, weil, als ich sie las in meiner stillen Zeit, weil mir da etwas von der Größe von Jesus deutlich geworden ist. Und ich wollte das einfach hier mit euch teilen. Und fange eben nochmal bei dem ersten Vers an. Nachdem Jesus also mit seinen Jüngern das letzte Abendessen erlebt hat, das Passamahl, geht er mit ihnen über den Kidronbach. Kidron bedeutet schwarz. Jesus geht ganz bewusst in die Dunkelheit hinein, in das Schwarze meines Lebens. Er bleibt nicht davor zurück. Er überschreitet diesen Bach und geht hinein. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten, wo sie sich oft getroffen hatten. Der Garten Gethsemane. In dieser Nacht, wo er jetzt dort ist, erlebt er den heftigsten Gebetskampf seines Lebens. Seine Jünger schlafen. Jesus ist bewusst dorthin gegangen. Wir lesen hier, dass Judas, der Jesus verraten wollte, diesen Ort kannte und vermutete, dass Jesus dorthin gehen würde. Und er schnappt sich die Soldaten, die ihm zur Verfügung gestellt sind, um ihn zu finden, und bingo, er findet ihn auch. Jesus hat keinen Versuch gemacht, sich vor seinen Feinden zu verstecken, irgendwo unterzutauchen. Im Gegenteil, wir lesen, er geht ihnen entgegen bis zum Eingangstor. Sehr bewusst. Der Satz in Vers 4 erstaunt. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er wusste es genau. Und er ist bereit, den Weg zu gehen, der vor ihm liegt. Seinen Lauf zu vollenden, den Auftrag auszuführen, zum Opferlamm zu werden. Jesus wusste, dass das kommt. Er hätte sich verstecken können. Aber er geht diesem Ziel ganz bewusst entgegen. Der Garten, in dem sie sind, das lesen wir in den anderen Evangelien, ist eben der Garten Gethsemane. Und Gethsemane bedeutet wörtlich Ort der Ölpresse. Noch heute sind dort uralte Olivenbäume zu finden. Doris nickt, du hast die kürzlich erst gesehen. Und diese Oliven wurden dort offensichtlich direkt dann auch gepresst nach der Ernte. Ich finde das symbolträchtig. Denn Jesus stellt sich hier in vollem Bewusstsein als Opfer zur Verfügung. Er ist bereit. Sein Leben wird in Kürze ebenfalls ausgepresst. Sehenden Auges begibt er sich auf den Weg zur Kreuzigung, gibt sich hin, so wie die Oliven in die Presse, damit Öl fließt. Öl der Heilung. Öl steht in der Bibel oft für Heilung. Jesus sendet seine Jünger einmal aus, um Kranke und Schwache mit Öl zu salben, damit sie gesund werden und wieder heil. Am Kreuz fließt das kostbare Öl, das uns heilt, das unsere Beziehung zu Gott heilt, das unsere Vergangenheit heilt, wenn ich zurückschaue und da ein Schuldenberg ist, auf den ich schaue und ein schlechtes Gewissen da ist und ich denke und weiß, das trennt mich von Gott. Aber dieses Öl, was hier am Kreuz fließt, das ist das Blut von Jesus, das heilt meine Vergangenheit, das vergibt. Und dieses Öl, das heilt auch meine Zukunft, weil statt dem Tod das Leben zu meiner Perspektive wird. Und weil mich davon, wie wir anfangs in dem ersten Vers, den Peter am Anfang gelesen hat, weil uns davon dieser Liebe Gottes nichts trennen kann. Doch damit dieses Öl der Heilung fließt, musste Jesus sein Leben geben. Er wusste genau, was bevorstand und er geht nämlich genau dafür und er geht genau für dich. Da stehen also die Soldaten und Judas und die Soldaten wahrscheinlich fragen, und zu den Soldaten fragt Jesus, wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus von Nazareth. Und die Antwort, die Jesus gibt, haut sie buchstäblich um. Jesus sagt, ich bin es. Diese Aussage kann man auf zwei Ebenen verstehen. Einmal so ganz sachlich, ja, ich bin's. Aber je nach Zusammenhang ist die Aussage größer und tiefer. Und genau so, oder zumindest in ganz ähnlicher Weise, hatte sich damals der allmächtige Gott Mose im brennenden Dornbusch vorgestellt. Der Gott, der sein Volk aus der Sklaverei ins Leben führt. Wie ist dein Name, hat Mose damals gefragt. Und Gott sagt, ich bin der, ich bin da. Ich bin es. Und so stellt sich Jesus hier vor. Es ist ein Wort voller Kraft und wer eben genau hinschaut und genau hinhört, der erkennt, hier ist Gott. Hier ist Gott Mensch geworden. Hier hat Gott den Schritt in unser Schwarzes, in unser Dunkles getan, um uns daraus zu retten und zu heilen. Und die Vollmacht, die offensichtlich hier spürbar ist, die Vollmacht dieses Gottes, der Mensch geworden ist, offensichtlich spüren diese Soldaten etwas davon und können nicht anders als umzufallen. Und Jesus fragt nochmal, wen sucht ihr? Und er sagt, ich habe euch gesagt, ich bin es. Und wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen, sagt Jesus. Dieser allmächtige Gott, Mensch geworden, ist einer, der einsteht für seine Freunde. Er sagt, nehmt mich. Und das ist der Link zu dem Passahlamm eben, die Verbindung. Er sagt, nehmt mich. Und überspringt diese, lasst sie unberührt, lasst sie frei. Weil es einen trifft, werden die anderen verschont. Weil das Lamm stirbt, sind die anderen hinter dem Blut des Passahlamms in völliger Sicherheit. Und genau das wird eben auch hier angedeutet. Für diese konkrete Situation, wo Jesus sich gibt für seine Freunde, damit sie frei sind bei der Gefangennahme, aber noch viel tiefer. Für die Ewigkeit, wo Jesus sein Leben gibt, damit sie frei sind für die Ewigkeit. Was ist das für ein Gott, der vor aller Zeit war, der die Schöpfung ins Leben ruft, voller Kraft und Kreativität? Und selbst hier genügt ein Wort von ihm, um ganze Wachmannschaften umzufegen. Ein Gott, der das gesamte Universum geschaffen hat und der auf ein Staubkorn in diesem Universum schaut, das ist die Erde. Und der ein noch viel, viel kleineres Staubkorn auf diesem Staubkorn Erde im Universum anschaut. Und das bist du und das bin ich. Und er schaut uns an voller Liebe und sagt, für dich gebe ich mich hin. Mein Blut, sagt der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, soll fließen, damit du das Leben hast. Damit keiner seiner Freunde verloren geht. Lesen wir hier, damit du nicht verloren gehst, nimmt Jesus den bitteren Kelch und trinkt ihn bis zum Ende. Niemand ringt ihm das Leben ab, weder die jüdischen Autoritäten, noch die Römer, noch der Teufel, niemand. Jesus hätte zu jedem Augenblick die Macht gehabt zu sagen, stopp, mir wird das hier zu anstrengend, zu schmerzvoll und zu blöd. Ich gehe raus aus dieser Nummer, ich steig aus. Doch Jesus geht seinen Weg bis zum Ende. Er geht durch alle Verhöre, die jetzt kommen. Er geht mit letzter Kraft. Ich denke, er hat nicht geschlafen in dieser Nacht. Er geht ohne alle Kraft. Er geht zusammenbrechend unter der Last des Querbalkens weiter. Angeschlagen an das Kreuz aus Holz, verspottet, beleidigt und verlassen, hängt er dort und hat das eine Ziel nicht aus dem Auge verloren, dass keiner seiner Freunde verloren geht. Und mit diesem Ziel vor Augen sagt er, als er am Kreuz hängt: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht, das Ziel ist erreicht. Und selbst im Sterben wird ihm das Leben nicht einfach so entrissen. Er behält die Macht. Wir lesen, er übergibt den Geist. Niemand reißt es von ihm, er gibt es. So groß ist der Herr. Mir ist hier die Größe Gottes deutlich geworden. Es ist der Gott des Universums, von dem wir hier lesen, der Mensch geworden ist. Und ich erzähle euch kurz von mir, es war in einer Zeit, am Ende meiner Abi-Zeit, als ich den Glauben in Frage stellte, in dem ich aufgewachsen bin und in dem ich ihn neben all die Religionen dieser Welt stellte, die es sonst noch gibt, und mir die Frage stellte, was ist denn jetzt wirklich wahr? Und mich hat in diesen großen, tiefen Fragen das begeistert, woran wir uns heute an Karfreitag erinnern. Das war für mich ein Argument dafür, für diesen Gott, von dem wir in der Bibel lesen. Eine solche Größe habe ich nirgends sonst gefunden, dass ein Gott mit solcher Macht und Größe sich dafür entscheidet, seinen Geschöpfen gleich zu werden. Und nicht nur das, sondern sein Leben zu geben für die Geschöpfe auf diesem Staubkorn Erde. Eine solche unglaubliche Liebe habe ich sonst nirgendwo entdeckt. Eine solche Größe, die eigene Größe zur Seite legt, die den Himmel verlässt, um seinen Geschöpfen den Himmel zu öffnen. Das war für mich eines Gottes würdig. Das war für mich groß, unglaublich groß. Diese Liebe habe ich nirgendwo sonst gefunden. Das war nicht zu toppen. Eine Liebe, die nicht in netten Worten besteht, sondern in der tiefstmöglichen Tat, die ich mir vorstellen kann. Und Johannes schreibt von diesem Gott, der Mensch wurde, in seinem Evangelium mit einem Ziel. In Johannes 20 sagt er: Ich schreibe euch, damit ihr glaubt. Damit ihr euch ihm anvertraut und dadurch das Leben habt. Ihm anvertraut, dem König, ihm, dem Schöpfer, dem einen, der sein Leben gab, damit Öl der Heilung fließt, damit das Gericht dich überspringt, damit du statt dem Tod im Leben stehst. So groß ist der Schöpfer des Universums, der sich so tief niederbeugt, um dich und mich zu beschenken. Und ich lade euch ein, ihn anzubeten, gerade heute an Karfreitag. So groß ist der Herr.